Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Hajo, liebe Yvonne, herzlich willkommen zum Interview. Hajo, du machst, veranstaltest oder organisierst wieder einen Online-Kongress zum Thema Missbrauch in der Spiritualität. Das ist schon dein zweiter Kongress in der Richtung. Ja, wie ist dazu gekommen, dass du jetzt einen weiteren Kongress machst?
Ja, also unter dem Brand Scheinheilig, und der neue Kongress heißt eben Abzocke und Betrugsmaschen der Scharlatane, pseudospirituellen Lehrer und Coaches erkennen und vermeiden. Ist jetzt weiter unter dem Scheinheilig Brand. Und dazu gekommen ist es einfach, weil ich auch selber mal wieder betroffen war von diesem Thema. Im spirituellen Kontext bin ich 2004 an einen Betrüger geraten und der hat mich sehr viel Geld gekostet und ich bin fast in Konkurs gegangen. Und konnte dann hatte nachher das große Glück, dass ich 2007 für die Schweizerische Kriminalprävention, ich habe damals in der Schweiz gewohnt, eine Anti-Betrugskampagne machen konnte, die also auch zur nationalen Kampagne wurde. Ich hatte ja Erfahrung aus erster Hand, wie das ist, betrogen zu werden, und habe auch ein Buch zu gemacht und habe jetzt so gedacht, nach dem ersten Kongress Scheinheilig, die Schattenseiten der Spiritualität entlarven, wo ich ja nach innen geschaut habe wegen des Missbrauchs, Vorwurfs in meiner buddhistischen Organisation, in der ich war. Da habe ich nach innen geschaut und jetzt wollte ich nach außen schauen und zu so gucken, was ist denn in der Szene, gerade im Bereich Betrug und Scharlatanerie, alles unterwegs und was ist da los? Und so kam es dann zum nächsten Kongress, der am 26. November losgeht.
Das Thema ist ja, würde ich sagen, eine Herausforderung, weil es hängt ja mit Urteilen zusammen, Urteilen über andere Menschen. Und
Nein, das
diese
tun
Menschen.
wir nicht. Wir urteilen nicht über andere Menschen und sagen nicht, der tut dies oder der tut das. Was wir einmal mehr tun, ist, wir machen Strategien. Wir stellen Strategien fest, worauf man achten soll oder kann, wenn es im spirituellen Kontext um Angebote geht oder Lehrer geht, und gucken, um dahin zu schauen, worauf kann ich achten. Also ich nehme ein simples Beispiel. Ja. Wir haben diese beliebte Strategie, dass Ausbildungen verkauft werden, ja, und diese Ausbildungen sind aber in vielen Etappen. Das heißt, der erste Schritt kostet 100 Euro, der zweite 1000, der dritte 10.000 und so weiter. Und da muss ich manchmal ein Fragezeichen dran machen. Das ist eine Strategie der stufenweisen Enthüllung. Und ob das so alles richtig ist, das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden, natürlich. Aber aus ethischen Gründen würde ich da mal ein Fragezeichen dran machen. Und das ist Sinn und Zweck des Kongresses, dass den Leuten eine Entscheidungsmöglichkeit oder ein Hilfsmittel gegeben wird, zu gucken, wie man Angebote auch prüfen kann. Dazu habe ich eine Broschüre rausgegeben mit fast 100 Seiten, wo ich also die wichtigen Strategien der Scharlatane und der pseudospirituellen Coaches darstelle. Und da wird kein einziger Name genannt. Das ist ein absolutes No-Go. Das haben wir auch im ersten Kongress nicht gemacht. Weil darum geht's auch nicht. Weil wenn ich vor jemandem warne, dann haben die anderen alle einen Persilschein und das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Weil jeder kann sich irgendwann auch mal verändern und in die andere Richtung entwickeln, gell?
Also, ich meine, urteilen ist ja auch nicht grundsätzlich was Negatives, weil jeder muss ja dauernd irgendwie urteilen. Was ist für mich gut? Was ist nicht für mich gut? Was möchte ich nicht? Was möchte ich lieber? Die Menschen müssen ja urteilen irgendwie. Das ist ja ein natürlicher menschlicher Zug.
Genau.
Also, du versuchst also Hilfe zu geben, Sachen zu beurteilen. Also,
Ja, kann man so sagen. Ja, stelle halt diese Strategien vor und wir reden auch darüber, was so in einem selber oft ist. Also ich habe ja auch ein paar Traumatherapeuten im Kongress. Warum neigt man überhaupt dazu, in solche Betrugsfallen zu tappen oder in solche überteuerten Angebote? Anderes Beispiel: Warum nehmen Leute Kredite auf für Zehntausende von Euros, um sich Kurse leisten zu können, in denen sie spirituell weiterkommen? Und darüber reden wir auch. Warum? Was ist der Grund dahinter? Ich meine, ich kann das hier verraten. Der Grund dafür ist, dass bei Leuten der Schmerz so groß ist, dass sie eben bereit sind, diese Summe an Geldes auszugeben, um den Schmerz zu überwinden, um das Bedürfnis, das sie haben, diese tiefe Sehnsucht. Es muss nicht immer ein Schmerz sein, es kann auch eine Sehnsucht sein, um das zu erfüllen.
Weiteres problematisches Thema jetzt neben dem Preis, sind irgendwie Versprechungen oder Ankündigungen. Kannst du
Genau.
dazu was sagen?
Naja, das ist eine andere beliebte Strategie. Zum einen halt irgendwelche Versprechungen zu machen. Die Leute machen natürlich, also ich rede ja von Scharlatan, ne? Die machen gute Marktstudien, die wissen, wo der Schuh bei den Leuten drückt und stellen dann die Lösung in Aussicht. Ja? Das ist eben so ein anderer Bereich. Und das geht ja da bis zu, dass Leute einem Erleuchtung versprechen, wenn man nur den Super Masterclass irgendwas Kurs macht. Und ich glaube, das ist einfach total unseriös. Versprechungen in diese Richtung zu machen, das kann keiner. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wir reden auch über Heiler, ja? Und da ist natürlich die Gefahr groß, wenn ein spiritueller Heiler oder ein Geistheiler, jemand, der terminal krank ist, der die letzte Hoffnung ist, austherapiert, die letzte Hoffnung ist, der Heiler noch, und wer dann sagt, ja, ich kann dich auf jeden Fall krank machen, aber da müsste man halt eine lange Behandlung und du musst dann 27 Mal kommen und immer dranbleiben und hier die Mittel musst du nehmen, die man ihm dann noch verkauft, und kein Heiler kann Heilung versprechen. Und ich hatte da ein sehr interessantes Interview mit der Annette Müller, die Ecole Saint-Esprit gegründet hat. Die hatte eine Klinik für Heiler. Die hat gesagt, wenn du nach dem ersten Mal nichts merkst, dann wechsel den Heiler. Wenn Heiler Versprechen macht, geh zum nächsten. Ja, also das gibt so Beispiele, worüber wir im Kongress dann noch intensiver sprechen.
Ja, auch darüber dann vielleicht das Erwachen und Erleuchtung für dies, um das es ja auch für viele geht, die spirituell unterwegs sind, dass quasi sowas nie begründet ist. Also das passiert oder das passiert nicht. Und eben, also abgesehen davon, dass das Leben immer spielt, wie es möchte.
Ja.
Ja, ist es in dem Fall noch besonders unmöglich, irgendwas zu versprechen, ja?
Ja, aber es wird ja getan, ne? Geh raus, guck dir auf Instagram an, was da versprochen wird, oder auf TikTok. Da haben wir ja auch so eine Sache, wo wir auch hinschauen. Also diese neuen Hexen, ja, ich rede nicht von Hexen insgesamt, aber diese neuen jungen Hexen, die also dann zum Beispiel mal eben so Heilsteine für 300 € verkaufen, ja, und sie dürfen ja nichts sagen, was die helfen. Ah, aber guckt mal, was die anderen Leute alle dazu schreiben, und die machen dann ein nettes Geschäftchen mit, ja, und spielen ja damit letztendlich auch mit den Hoffnungen und Nöten der Leute, weil da wird impliziert, dass die auch heilen, ja, dass die deine Wünsche erfüllen und.
Würdest du sagen, es liegt am allgemeinen Zeitgeist oder an der Zeitqualität, dass Menschen jetzt für sowas irgendwie offen sind, also sich auf sowas einlassen?
Also ich kann so sagen, es gibt mittlerweile, ist Spiritualität ein Riesenmarkt, ja. Der 30 Milliarden Euro wird der geschätzt im deutschsprachigen Raum. Das ist schon was, ja, wenn man weiß, dass der Biermarkt nur 9 Milliarden Umsatz macht, also, ne, da hat man mal ein Größenverhältnis dazu. Und das heißt, das zieht halt Leute an, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, wie ich einfach sage. Das ist eine. Und das andere ist halt die gesellschaftliche Ausrichtung, in der wir uns gerade befinden. Ja, ich sage da immer gerne, das ist diese neoliberalistische Mentalität, in der wir uns befinden, wo Selbstoptimierung ein wahnsinnig hohes Gut geworden ist und wir eigentlich in einer Mangelgesellschaft sind, weil nie sind wir gut genug oder nie ist es gut genug. Und das versuchen Leute mit spiritueller Suche halt zu kompensieren und verfallen da, und das bin ich selber genau in diese Falle getappt, in diesen spirituellen Supermarkt, und denn es ist ja mittlerweile ein Supermarkt geworden, wenn man sich mal anschaut, wie viele spirituelle Angebote es gibt, das ist ja ein nicht überschaubarer Markt mehr. Und dafür ist man versucht, das gleiche kapitalistische Weltbild drüber zu blenden mit der Spiritualität, indem man möglichst viel, möglichst hoch, möglichst weit versucht, die Kurse, die Lehrer, die Bücher, die Spiritualität zu konsumieren, aber meist nur mit dem Ego oder oft nur mit dem Ego. Und dann sich natürlich wundert, dass man nirgendwo ankommt, weil man sich ja auf nichts auch wirklich richtig einlässt. Sprich, wenn ich dieses beliebte Shiny Object Syndrom, von einem Lehrer zum nächsten zu hüpfen, oder Im Bereich Spiritualität wird ja auch alle halbe Jahre irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sage ich mal. Da gibt es neue Hypes und neue Sachen, wo manche Leute meinen, da müssten sie jetzt drauf anspringen. Dann kann ich natürlich niemals nirgendwo ankommen, wenn ich mich auf nichts wirklich einlasse. Ja. Und das ist ein gesellschaftliches Problem unserer Zeit, bin ich ziemlich sicher. Ja.
Wie würdest du Gesellschaft, wie würdest du wirklich ein richtiges Einlassen beschreiben?
Ja, also dann muss ich mich wirklich mal committen. Da gibt es leider kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Wirklich einlassen, bei einer Sache bleiben und die auch eine ganze Weile praktizieren. Und da mich darauf ein. Ich sage immer so, wer sich nicht einlässt, wird auch nicht eingelassen. Ja, das heißt, das kann man aber auch Beziehungen anwenden. Ja, wenn ich mich nicht auf eine Beziehung einlasse, dann werde ich nie in den Kontakt treten können. Und so ist es auch mit der Spiritualität. Wenn ich mich da nicht voll hingebe oder nicht voll drauf einlasse, dann werde ich keinen Zugang dazu finden. Und wenn ich das denke, den Fehler dann bei der Sache oder bei der spirituellen Ausrichtung suche und nicht bei mir selber, dann werde ich zur nächsten wechseln, nicht merken, dass ich da wieder das Gleiche erleben werde, weil ich mich einfach nicht einlassen kann.
Wobei ja nicht jedes Wechseln jetzt irgendwie negativ zu sehen ist,
Ja.
ne? Weil man muss ja erstmal herausfinden, wie weit man Resonanz zu einem Lehrer hat
Genau.
oder zu einer
Ja,
Lehrerin.
das ist
Oder
zweifelsohne so. Nur wie gesagt, das muss man dann nicht verwechseln eben mit das Ausprobieren und das sich anschauen, womit man, wie du sagst, in Resonanz geht, sondern wenn man immer nur von einem Lehrer, von einem Kurs zum nächsten hüpft. Was ja auch so eine Sache ist, so diese oberflächlichen spirituellen Lehrer, die kreieren halt in den Seminaren und in den Kursen einen derartigen energetischen Push, ein energetisches Hoch, in das die Leute gejagt werden, sodass die Leute aus dem Kurs rauskommen, die sind energetisch total hoch und dann baut das sich über die Zeit wieder ab, weil es auch nicht integriert wird. Und dann brauchen die wieder den nächsten Kick, den nächsten Kurs, den nächsten Online-Vortrag, damit sie immer wieder das Energielevel halten können. Aber es wird nicht integriert und damit nützt es mehr oder weniger fast nichts.
was hieße jetzt integrieren?
Naja, integrieren hieße, also worum geht's denn in der Spiritualität wirklich? Ja, guck dir deine Schatten an, guck dir deine Hindernisse an, integriere diese und lerne deine Gefühle wieder zu fühlen und dann kann irgendwann auch Transzendenz stattfinden. Aber erst wenn ich mich selber kenne, ja, wenn wo nichts ist, kann nichts transzendiert werden, wie es so schön heißt. Ja, wenn ich mich selber nicht erkenne, wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin, dann kann nichts transzendiert werden. Und das ist der Fehler, den viele, glaube ich, heute machen. Jemand hat es mal schon so mit der Maslow'schen Bedürfnisparameter beschrieben, ja. Und man ist an den Grundbedürfnissen dran, hat aber irgendwie das Wertehaus und die Identität noch nicht geklärt, aber versucht dann ganz oben in den Bereich Spiritualität einzudringen und da was zu machen, weil man dazwischen irgendwie so aber gar keinen Bau, kein Material hat, nichts hat, ist das eine Sache, die nicht stabil sein kann, logischerweise. Ja, also ich muss ein Haus bauen von unten nach oben hoch. Also erst muss ich meine Umwelt muss stimmen, meine Verhalten muss stimmen, meine Fähigkeiten müssen da sein, Werte müssen da sein, meine Identität muss da sein. Und dann dringe ich automatisch im Bereich der Spiritualität vor.
Wobei ist der spirituelle Weg, also Weg in Anführungsstrichen, was passiert ja immer jetzt, sehr individuell ist. Ne? Es gibt auch Beispiele von Menschen, die erwacht sind und danach zum Traumatherapeuten erst gegangen sind, ne? Weil sie
Ja.
gemerkt haben, da fehlt noch was.
Aber hast du den Eindruck, das ist die Mehrheit oder ist das eine Ausnahme?
Weiß ich nicht. Also eher schon Ausnahme, wobei
Ne?
Ausnahme wieder ein bisschen untertrieben ist. Es kommt vor, es ist nicht
Ja.
die große
Ja.
Ausnahme, aber ja,
Jetzt bist du in einer Blase, wo natürlich das Thema weiter gestreut ist und du das da mehr solche Fälle zu hören bekommst und die Leute, die das unberührt von dem Ganzen sind, die kriegst du vielleicht auch gar nicht in dem Maße mit. Also oder die rechnest du auch gar nicht zu der Szene vielleicht dazu, ja. Da bist du halt in dieser luxuriösen Situation, dass du halt viel Kontakt mit Menschen hast, die eben diesen Erwachenszustand gefunden haben. Aber die große Masse draußen, die an Kongresse geht oder an eine sonstige Veranstaltung geht, die haben diese Erfahrung ja doch noch nicht gemacht, ne?
Ja, ich hatte jetzt eben schon den gleichen Gedanken, dass ich da in einer speziellen Szene bin,
Ja.
weil auf die vieles, was du jetzt gesagt hast, nicht zutrifft. Ne? Das ist es quasi wie eine heile Welt, die Satsang-Szene, weil ich doch sehe, wie viel Gutes in den Satsangs passiert, ganz offensichtlich für die Menschen. Ne?
Naja, aber du weißt selber im Vorfeld, und das ist ja nicht nur in der Satsang-Szene so, im Vorfeld hatten wir Diskussionen, als ein Speaker gesagt hat, ja, nee, wenn die da sind, dann will ich nicht kommen, ja. Also so heil scheint die Satsang-Szene auch nicht zu sein. Und ich merke zum Beispiel, dass jetzt im Vorfeld des Kongresses ich zu einer ungewollt zu so einer Spiritualitätspolizei werden soll oder mich Leute dafür, weil sie mir jetzt alle möglichen Leute sagen, ja, aber der macht auch das und das und wenn der da ist, dann will ich nicht da sein, mit dem will ich nicht in eine Mütze gepackt werden, in eine Tüte gepackt werden. Also da ist auch da und da wird halt auch, da ist auch viel Scheinheiligkeit, ganz klar, da ist unheimlich viel Scheinheiligkeit, weil diese spirituellen oder die spirituellen oder einige spirituelle Lehrer halt diesen Schein aufrechterhalten müssen, weil das ist ja ihr Marketingkapital, das ist ihre Einnahmequelle, also ja, also das ist nicht alles Gold, was glänzt, um es mal so zu sagen.
Würdest du sagen, scheinheilig ist das gleiche wie unauthentisch?
Ja, scheinheilig, ja, klar, natürlich, unauthentisch und oder ich würde es noch anders sagen, und das ist ja meine neue Ausrichtung. Ja, ich habe ja jetzt diese Scheinheilig-Kongresse gemacht und meine neue Ausrichtung ist ja, dass ich mich zum Thema Integrität bewege. Also ich würde sagen, dass in der spirituellen Szene zum Beispiel auch ein Mangel an Integrität besteht. Dass die Menschen, weil Integrität ist ja noch eine Liga höher als einfach authentisch sein, ja. Viele Menschen sagen, wenn ich mache ja auch jetzt eine Podcast-Serie zum Thema Integrität. Und wenn ich die interviewe, sagen sie, ja, für mich ist Integrität eigentlich das Gleiche wie authentisch sein. Dann sage ich, nee, 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 nee. Ja, Integrität ist wirklich die Ebene drüber, wo authentisch sein eine Ausprägung ist. Aber authentisch sein vor allen Dingen kann ich auch faken, kann ich nachmachen. Weil kann jeder Schauspieler kann authentisch sein. Ne? Also der kann dir vorspielen, was immer seine Rolle bedarf. Das ist kein Problem. Aber Integrität, das kann man nicht nachmachen. Das kann man nicht verstellen, weil das ist eine Grundausrichtung.
Ja, Resonanz kann man auch nicht vorspielen, ne? Also die passiert einfach und da muss jeder vielleicht auch in sein Herz schauen, was da stimmig ist und was nicht.
Genau, also das ist wirklich die Grundvoraussetzung, sagen wir immer wieder, dass man nach seinem eigenen inneren Kompass gehen muss, das wäre ja auch wieder integer, und schauen muss, was da draußen in der Szene für ihn passt und womit er in Resonanz geht. Das Problem dabei ist halt nur, dass viele Menschen aus dysfunktionalen Zuhause kommen. Ja? Also sprich, wenn ich zu Hause eine narzisstische Mutter oder Vater hatte, dann werde ich mich unter Umständen bei einem narzisstischen Lehrer sehr wohl fühlen. Weil das ja vertrautes Terrain ist. Das kenne ich ja. Ja, das habe ich ja erlebt und das ist mir wohl vertraut. Ob das meiner Entwicklung dann wirklich gut tut, ist die andere Sache. Klammer zu. Natürlich habe ich auch immer den Lehrer, den ich auch brauche oder verdiene. Und da kommen wir zur großen Frage, bringt es überhaupt etwas, einen derartigen Kongress zu machen? Weil die Leute müssen ja auch Fehler machen, damit sie auf ihrem Weg voranschreiten. Und meine Einstellung ist halt, ja, das ist so. Ich bilde mir auch nicht ein, mit diesem Kongress irgendjemanden vor irgendetwas bewahren zu können, aber vielleicht doch in eine andere Richtung und andere Fehler zu machen, damit man die andere schon vor einem gemacht haben, nicht mehr unbedingt wiederholen muss und daraus eventuell lernen kann.
Ja, okay, erstmal danke. Vielleicht hat Yvonne auch Fragen.
Ja, zur finanziellen Ausbeute noch. Also es bedeutet aber nicht, dass ein Lehrer jetzt gar kein Geld nehmen kann, ne?
Nee, das ist auch witzig. Mich hat dann auch jemand nach dem Kongress angeschrieben und ich hatte ja sehr positives Feedback nach dem Kongress und jemand meinte, was würde Buddha denn dazu sagen, wie viel Geld du mit dem Kongress verdient hast? Ne? Also diese, und dann habe ich zurückgegeben, Buddha würde erstmal feststellen, dass ich mit diesem Kongress, mit dem letzten, kein Geld verdient habe, weil der wüsste das, weil ich sehr viele Kosten hatte. Und ich habe dann nicht zurückgeschrieben, es ist eigentlich ganz schön scheinheilig, das zu fragen, weil wenn du gratis die Inhalte des Kongresses dir angeschaut hast und dann mir vorzuwerfen, dass ich damit eventuell Geld verdienen würde, was ich beim letzten Kongress nicht getan habe. Will sagen, nein. Also in unserer heutigen Gesellschaft darf natürlich ein Lehrer Geld nehmen, weil eine Halle kostet Geld, Mitarbeiter kosten Geld, man selber muss auch irgendwo leben, man muss auch seine Rechnungen bezahlen. Das ist also vollkommen normal. Und wenn dann irgendwie kommt dieses, ja, aber früher wurden die Lehren auch, also gerade buddhistische Lehren, im Hinduismus ist das ja auch ähnlich, wurden die alle gratis gegeben, also das Dharma darf nichts kosten. Ja, dann sage ich, das war vor 2.500 Jahren so, ja, wo der Lehrer unter einem Baum saß und wurde von seinen Schülern mit Essen versorgt und er hatte keine Sozialversicherung, der fuhr kein Auto und der musste keine Wohnung bezahlen, ja. Nee, scheinheilig, absolut scheinheilig sozusagen, ein Lehrer darf kein Geld nehmen, also tut mir leid. Und dann kommt noch die andere Komponente hinzu, was nichts kostet, ist auch nichts wert in Deutschland. Ja, also das ist ja auch so eine Mentalität und das ist ja auch der Grund, wo denn die Leute mitarbeiten, die solche Hochpreiskurse und Hochpreisangebote erarbeiten. Weil es viel kostet, ist es auch viel wert, ja. Und wenn du dann in sowas reingequatscht wirst, mehr oder weniger, die besorgen dir ja zum Teil sogar noch die Kredite, damit du den Kurs bezahlen kannst, die sind dir behilflich. Ja, das sind gute Menschen, die machen das nur, damit du dich persönlich weiterentwickelst. Ja, von wegen. Ne?
Das ist dann eher Richtung Coaching und so, oder? Das hat
ja.
Nicht wirklich...
Ja, es ist wahrscheinlich nicht die Satsang-Szene, da bin ich ziemlich sicher, aber es ist dieses neue Coaching-Szene und diese spirituelle Coaching-Szene halt, ja. Weil viele von den Coaches, die früher Hallen gefüllt haben und nur sich auf Business-Leute ausgerichtet haben, richten sich heute jetzt auch auf persönliches Coaching aus und werden spirituell und da ist halt Hochpreis-Coaching, ist da so ein absoluter Hype. Ich sehe das auch immer, weil ich halt immer wieder solche Angebote anklicke, wenn ich auf Instagram oder so unterwegs bin, mich ja interessiert, was die da machen. Ich krieg das immer eingespielt, ja, wie wieder so ein 20-Jähriger vor einem Ferrari steht und sagt, ja, hier mein Lifestyle, wenn du dein Herzensbusiness erfüllen willst, dich selbst verwirklichen willst, und da sprechen die ja spirituelle Themen an. Dann folge meinem Beispiel und hier mein gratis Angebot und dann wird halt im Hintergrund nachher, geht die Maschine an und dann wird dir ein 10.000 Euro Angebot verkauft oder was auch immer.
Und du hast vorhin gesagt, also es geht in der Spiritualität darum, die Transzendenz zu erkennen und die zu sein.
Zu erfahren, ja.
Und das ist dann alles, und da ist dann so ein Riesenüberbau, wie man da hinkommt, was man machen muss und welchen Lehrer. Das finde ich manchmal ein bisschen krass, dass da so viel für diese Einfachheit so ein Wahnsinns-Business aufzubauen.
Ja,
das ist ja echt.
Ja, es ist halt sehr ego-getrieben, ja. Ich meine, es ist ja nichts anderes, macht unser Ego ja auch. Es führt uns ja auch in die Irre, ne? Es schickt uns auf eine Suche nach draußen, wo wir alles drinnen finden würden. Und so setzt sich das im Markt auch fort. Der Markt ist also immens verschieden und diversifiziert und es gibt alle möglichen Angebote und die Grundaussage ist wirklich sehr simpel, ja. Die Grundaussage ist total simpel. Nur damit würde sich ja kein Geld machen lassen, ja. Und das ist so eine andere Strategie, wo wir auch drüber reden, wie spirituelle Lehrer die Dinge verkomplizieren, und sich in eine eigene Sprache hüllen und nur für Insider verständlich und die Devotees dann mitunter dann verwirrter zurücklässt als sie angekommen sind. Und da, finde ich, hast du vollkommen recht. Es wäre einfach so simpel, ja, hinsetzen, nach innen gehen, gucken, was passiert, Schatten integrieren und ab geht die Reise. Wenn ich die Schatten alle integriert habe, dann bin ich ganz, ne? Dann. So. Und das ist das Tolle, was mich am Thema Integrität so fasziniert, weil ich mich dem jetzt auch zugewendet habe. Also erstmal ist Integrität für mich der Gegenpol zur Scheinheiligkeit, ja. Weil Integrität ist wirklich diese lateinisch heißt das ja nichts anderes als unversehrt oder ganz zu sein, ja. Und diese Unversehrtheit und Ganzheit, und die kann man in anderen Traditionen, wird man die vielleicht mit Seele oder mit Buddha-Natur bezeichnen, die ist immer da. Und die gilt es nur zu entdecken. Aber da muss man nicht große Selbstoptimierungsprogramme und 100.000-Euro-Kurse für absolvieren. Ja? Da muss man sich einfach hinsetzen und damit auseinandersetzen und dann kann man dazu vordringen.
Ja, scheint ja auch so zu sein, dass es jetzt so viele Angebote gibt, dass man erstmal verwirrt ist, was kann man da nehmen und machen
Ja.
irgendwie.
Naja, und jeder schreit, ich habe den einzig richtigen Weg, ja. Ich habe den einzig richtigen Weg, oder nicht jeder, aber viele schreien, wenn du bei mir, dann, ne, ich mach das, ich bring dich auf die Stufe und na, na, na. Also Versprechen sind viele da und Angebote sind viele da und jemand, der jetzt nicht den Überblick hat, ja, der bleibt erstmal verwirrt zurück, der versucht vielleicht das von. Und dann passiert das eben, dass man dem nächsten scheinenden Objekt, Shiny Objects, hinterher rennt, dem nächsten Heilsversprechen hinterher rennt, und einfach verwirrt zurückbleibt, ja.
Ja, und das Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler dann eventuell.
Ist ein Thema im Kongress, wir werden darüber sprechen. Ich habe da zwei Leute, wo ich den Eindruck habe, dass die da wirklich ein gutes Verhältnis dazu haben, Ludmilla und Roland, dass die wirklich auf Augenhöhe mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren. Und darüber sprechen wir. Also, wie sollte ein optimales oder gutes Schülerinnen- und Schülerverhältnis aussehen, Schüler- und Lehrerverhältnis aussehen? Und wir reden auch darüber, legen da ein paar Grundlagen fest, wie es sein sollte. Wir reden auch darüber, wie man einen spirituellen Lehrer auswählt. Ja, wir haben eine Buddhistin, die zu dem Thema spricht. Wir haben einen Non-Duality-Lehrer, der dazu spricht, wie man einen spirituellen Lehrer auswählen könnte. Und wir haben Andrea und Enrico Fricke, die Mutter und Sohn, die zum Thema, die ihre Erfahrungen auf dem spirituellen Weg berichten, die also eben auch berg- und talbahnmäßig waren. Und davon kann der Zuschauer vielleicht auch profitieren, was ihnen so widerfahren ist und was sie erlebt haben, um die gleichen Fehler vielleicht nicht nochmal zu machen.
Was wären denn für dich die drei größten Fehler, die man machen kann in der
Also
Spiritualität?
in der Spiritualität, also du redest jetzt von intern, in mir drin, was ich für Fehler machen kann. Das war Thema des ersten Kongress. Da würde ich sagen, als erstes mal ist es der Riesenbereich spirituelles Bypassing, ja, dass ich Spiritualität dazu nutze, an meinen tatsächlichen Problemen vorbei zu praktizieren oder mich hinzuwenden. Also simples Beispiel, wenn jemand in meinem Umfeld Beziehungskrise hat, ja, und ich den einfach schnell wegtröste, weil ich nicht mit meinen eigenen Beziehungsproblemen konfrontiert werde, und du dem einfach nur sagst, ja, das ist alles bestimmt irgendwas gut, das ist halt jetzt dein Karma, dann ist das Spiritual Bypassing, ja, weil du gehst nicht auf das Bedürfnis der Person ein, weil du nicht mit deinem eigenen Schmerz konfrontiert werden möchtest, dann versuchst du am Thema vorbeizukommen. Und das haben wir in der spirituellen Szene ganz oft, ja. Dann anderes großes Fe Thema, toxische Positivität. Das ist ein gesellschaftliches Problem auch. Das hat ganz viel mit Neoliberalismus zu tun, mit dieser Mentalität, alles immer nur höher, schöner, weiter, besser. Ja, dass wir alle Negativität versuchen auszublenden. Der Philosoph Byung-Chul Han hat gesagt, scheinbar sind wir die erste Generation auf diesem Planeten, die der Meinung ist, dass sie ein Recht hätte auf ein Leben ohne Schmerzen. Ja, und ohne Negativität. Und das geht natürlich nicht. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ganzheit hat eben beide Teile. Und wenn nach einem Tal kommt ein Berg und nach dem Berg kommt wieder ein Tal, ich muss beides anerkennen. Und dieses Only Positive Vibes ist also für mich der größte Brechreiz, den ich nur kenne, weil es geht so am Thema Spiritualität vorbei, wie man nur vorbeigehen könnte. Und der dritte große Bereich, den ich sehe, ist der spirituelle Materialismus. Das ist, da kann man verstehen, wenn Menschen Spiritualität nur mit dem Ego praktizieren. Ja, wenn es also nur darum geht, das Ego zu befriedigen. Also wenn jemand zum Beispiel sich damit brüstet, wie viele Mantren er aufsagt, wie viele Bücher er gelesen hat, wie viele Kurse er besucht hat, dann ist das wirklich nur, um das Ego aufzubauen. Und da gibt's hunderte andere Dinge, wie das geschehen kann, dass das Ego genährt wird, aber nicht wirklich eine spirituelle Erfahrung macht. Und deswegen würde ich sagen, die dritte große Gefahr ist der spirituelle Materialismus.
Ja, danke.
Ja. Ja, soll ich vielleicht noch ein bisschen erzählen, was wir am Kongress, wie die einzelnen Tage so aufgebaut sind und mal die Themen ein bisschen zum Besten geben?
Ja, ich hätte vielleicht vorher noch eine Frage,
Bitte.
so ganz praktisch. Mich würde interessieren, du hast den Gedanken, einen weiteren Kongress zu machen. Wie fängt es an? Nimmst du ein weißes Papier und schreibst ein paar Namen drauf, wen du dabei haben willst? Oder wie entsteht so ein Kongress?
Ist ganz simpel, es fängt mit einer Idee an für einen Kongress, Titel und Thema und dann Dinge, die mich berühren, ja. Und das erste war halt aus der erste Kongress Schein und Entlarve die Schattenseiten der Spiritualität entstanden aus dem Trauma, es war wirklich ein Trauma aus der Organisation rauszugehen, ja. Und hier der zweite ist eigentlich auch wieder aus einem Trauma entstanden, weil so ein Betrugs, wenn man selber fast Konkurs geht, das ist auch wieder ein Trauma. Und ich kann auch schon verraten, wie der nächste Kongress heißen wird. Der nächste Kongress wird heißen Krisen als Wachstumschance mit Integrität als Kompass. Das heißt, es sind alles Dinge, die meine persönliche Entwicklung widerspiegeln. Und dann fange ich an, mir die Themen zu überlegen und dann wähle ich die Speaker aus. Ja. Dann sage ich, der passt dazu oder der passt nicht dazu. Und dann frage ich die eigentlich fast gezielt an und bin froh, wenn man mir dann einen Namen nennt, wo ich anfragen kann, die das Ganze bereichern, weil oft ist es halt so, die Kongressszene ist so eine Blase, ne? Das ist so, ich sage immer so ein bisschen Inzucht auch, ja, weil immer überall die gleichen miteinander sprechen und zu jedem was zu sagen haben. Und ich gebe halt immer Themen vor, über die ich sprechen möchte. Also bei mir wird nicht einfach nur über das Kongressthema gesprochen, sondern ich breche das immer in Unterthemen runter und sage, ich möchte mit dir mich darüber unterhalten. Da kann das dann immer der Einstieg und natürlich kann man dann auch nachher über andere Sachen reden, die zum Kongressthema gehören. Aber ich will eine gewisse Struktur haben, damit ich auch den Leuten vermitteln kann, was ist der Mehrwert an diesem Kongress. Und ich bin kein Freund von Kongressen, wo einfach die Leute alle nur zu einem Chakra-Thema reden. So.
Okay.
Ja?
Und du sagst, du schaust, welche Leute dazu passen. Kannst du das passen mal näher beschreiben? Was heißt das?
Naja, also ich habe ja jetzt die Erfahrung vom ersten und vom zweiten Kongress und weiß, wo die Leute ticken dann heißt, da bin ich geneigt, die erstmal auch wieder zu nehmen, wenn sie zum Thema passen. Und dann ereignen sich aber auch Dinge, mich schreiben Leute an, ich kriege Leute genannt und dann unterhalte ich mich mit denen. Ich mache immer mit allen ein Vorgespräch, ob das auch zum Thema passt, ob das auch persönlich passt, ja, die persönliche Beziehung da ist, auf der wir das Interview gestalten können. Und dann gucke ich, ich hab für den jetzigen Kongress oder den bevorstehenden Kongress sehr viel im Internet recherchiert, und habe jede Menge Leute eingeladen. Ich habe sehr viele YouTuber eingeladen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, alle abgesagt. Ich habe Juristen angefragt, die sich mit Coaching-Verträgen auskennen, alle abgesagt. Ich habe Sektenbeauftragte angefragt, fast alle abgesagt. Ich habe die Frau Dr. Pohl gewinnen können für die zentrale Beratungsstelle und Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg, die auch einige Bücher zum Thema geschrieben hat. Und mit der habe ich direkt zwei Interviews geführt, weil die Frau halt so hochkompetent ist, was sagen zu können. Aber es ist schwierig, in der Online-Kongress-Szene Leute von außen zu bekommen, weil viele eben denken, ja, Online-Kongresse, was ist das? Ne? Also seriöse Wissenschaftler, meinen, sie dürften sich da nicht hinbegeben. Das ist natürlich kompletter Quatsch, weil wir haben den Professor Gerald Hüther, der ja nur auch an vielen Kongressen spricht, und dem wird man ja das Renommiertsein auch nicht absprechen. Aber Leute, die das nicht kennen, haben da vielleicht eher Bedenken. Und also ich habe sicherlich 15 Absagen kassiert, ja.
Und hast du auch mit Leuten nach dem Vorgespräch dann gesagt, nee, das stimmt dann doch nicht so?
Ja. Ja, oder ich habe auch Leute, die haben ein Vorgespräch, haben zugesagt und haben dann nachher abgesagt, nachdem sie nochmal drüber geschlafen haben oder irgendwas weiß ich, ja. Wie gesagt, hier bei dem Kongress halt auch, ah nee, ich habe gesehen, der und der ist da oder nee, mit den Leuten möchte ich dann doch nicht zusammen sein. Ja, das hätte man sich vorher überlegen können, aber gut, so war es halt, ne? Das passiert, ja, das ist normal. Und es ist auch immer normal, dass du halt fängst irgendwie mit einem Sprecherpool an und dann sagt er, ah ja, aber zu dem Thema könntest du auch noch den fragen und so. So zieht das dann seine Kreise, so wie wir dann auch in Kontakt gekommen sind. Du hast gesagt, ah, kannst du noch was nachfragen und da nachfragen. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, ist jetzt mein zweiter Kongress, da ist man etwas entspannter. Da will man nicht, also beim letzten Kongress wollte ich einen Monat vorher schon alles fertig haben, damit ich mich irgendwie drauf um. Jetzt bin ich auch, mache ich heute noch Interviews, morgen noch ein Interview und der Kongress geht am Dienstag los. Ja, die Aufregung steigt natürlich ein bisschen, weil es ist ja doch immer so wie ein kleiner Geburtsakt von einem Kind, wenn es dann in die Welt kommt. Aber ja, man ist ein bisschen entspannter nach dem zweiten Kongress, weil man ja irgendwie weiß, wie es geht.
Okay, du wolltest auch noch was anderes sagen.
Ja, wenn ihr keine Fragen habt, würde ich so ein bisschen mal erzählen, was noch an den Kongresstagen so geplant ist. Und dann könnt ihr vielleicht ergeben sich da Fragen draus, dann könnt ihr gerne einhängen. Ich gucke da ein bisschen auf meinen Plan, weil das weiß ich jetzt nicht alles auswendig. Also erster Tag steht unter dem Motto, was ist Abzocke? Die Betrugsmaschen und Strategien der Scharlatane. Eben da reden wir mit Andrea und Enrico Fricke, was sind denn spirituelle Scharlatane? Dann haben wir eben die Frau Dr. Sarah Pohl, die also die Strategien der Scharlatane zum Besten gibt aus ihrer Erfahrung in der Beratungsstelle. Und dann habe ich den Equiano Intensio, der Strategien der Scharlatane und Mentalität der Opfer. Wir uns darüber unterhalten. Und das war eben auch hochspannend, weil er eben nicht nur über die Scharlatane gesprochen hat, sondern eben auch, wie sind Opfer gestrickt, dass sie überhaupt Opfer von so einem Betrug werden können, ja. Und der zweite Tag ist Erkennungsmerkmale falscher Propheten. Da rede ich mit der Liv Wach. Die hat eine weite Erfahrung aus dem Thema charismatische Anführer, die lange Kongresserfahrung, die immer wieder auch aufgefallen ist, weil sie sich kritisch über die Szene geäußert hat. Und mit der unterhalte ich mich. Und dann Andrea Reichmann, die selber einen Kongress mit dem Namen Spiritualitätslüge gehabt hat. Und da eben auch viele Interviews geführt hat und da einiges zum Thema beitragen kann. Dann haben wir die Rolle der Medien. Da ist Corinna Glanert. Die hat sich im Bereich Astro-Shows und Online-Wahrsager etwas umgeschaut, was da so auf dem Markt ist und passiert und wie da die Praktiken sind. Und dann haben wir den Georg Martinka, der Manipulation durch Online-Kurse und Webinare was dazu sagte. Und dann haben wir den vierten Tag, da geht es, wie ich den zu mir passenden spirituellen Lehrer finde, hatte ich ja eben schon angedeutet. Da ist die Daniela Hartmann, die aus buddhistischer Sicht klärt, wie wähle ich einen spirituellen Lehrer aus. Tim Taxis, der aufklärt, wie man bereit wird für einen spirituellen Lehrer. Dann Ludmilla und Roland, wie die Lehrer- und Schülerdynamik sein soll. Und eben nochmal tatsächlich Andrea und Enrico Fricke, die Erfahrung auf der Suche nach einem Lehrer zum Besten geben. Und uns daran aufzeigen, wie es gehen kann. Dann kommt der fünfte Tag. Ich bin auf einen Betrüger hereingefallen. Was nun? Da haben wir eben die Satya Marchand, die den spirituellen Betrug als Trauma. Satya ist ja eine Traumatherapeutin, die das Trauma eines Betrugs oder einer spirituellen Missbrauchserfahrung, also Missbrauch im finanziellen Sinne jetzt, erklärt, was das bedeutet und wie man da herausfinden kann. Und dann haben wir Nadeshda Taranchewski, einer der guten Money Coaches, wie ich finde, die erklärt, warum Menschen sich verschulden, um spirituell voranzukommen. Und auch da gibt es eben Gründe. Und dann haben wir die Susanne Tannenberger, die selber einem spirituellen Coach anheimgefallen ist, viel Geld verloren hat und daraus aber aus dieser spirituellen Krise halt gestärkt fast hervorgegangen ist, muss man nachher sagen. Und auch Sophia Susanne Berthold, die betrogen worden ist, die sich mit ihre Erfahrungen da zum Besten gibt. Dann haben wir das Thema Hilfsangebote und Bewältigungsstrategien. Und hier hören wir nochmal die Frau Dr. Sarah Pohl, die die Hilfsangebote von Beratungsstellen erklärt, was, wie, wo man sich hinwenden kann, was man tun kann, was wichtige Schritte sind und wie man nach einem spirituellen Betrug da wieder rausfindet. Und dann eben auch aus der Perspektive eines Psychologen und Psychotherapeuten von Johannes Heim die Bewältigungsstrategien für Opfer von spiritueller Abzocke. Und dann kommt der siebte Tag, da sprechen wir über Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das Thema nimmt sich Birgit Kaiser an. Sie hat da spezielle Erfahrungen aus ihrer Praxis. Wir reden dann über spirituellen Betrug und Scham. Das wird Sascha Pahl machen, der ist auch Traumatherapeut. Und das Thema Scham ist ein ganz wichtiges, was in der Bewältigungsstrategie zu derartigen Traumata oder Krisen halt wichtig ist. Und Jörg Fuhrmann wird psychologisches Rüstzeug gegen Scharlatane zum Besten geben, was man also im Vorfeld tun kann. Und dann kommen wir zum Tag 8, Themen, die Scharlatane lieben und anbieten. Da reden wir mit Annette Müller, wie eben schon angedeutet, Enttäuschung, Gefahren durch Heilsversprechen. Wie erkenne ich eine Falle, einen falschen Heiler? Dann haben wir Alicia Kusumitra. Dort reden wir über kulturelle Aneignung und Ausbeutung von indigenen Kulturen. Das große Thema Schamanen oder falsche Schamanen, die also sich die Etiketten von indigenen Völkern nehmen und was das eben bedeutet, wenn die dann auf die Menschheit losgelassen werden. Und dann mit Chandrika Love, die ihre Perspektive, die gerade einen Kongress hat, der heißt ESO-Sonderdezernat, und die ihre Perspektive als Hexe zum Thema zum Besten gibt. Und last not least noch der gefährliche spirituelle und religiöse Scharlatane. Da wird Ronald Engert von Tata Viveka, der Zeitung, etwas zum Thema Verschwörungstheoretiker, Fragezeichen, zum Besten geben. Gerhard Schrabal wird über rechtes Gedankengut und Esoterik sprechen. Und Sarah Romay über das Geschäft mit der Sehnsucht, über Dualseelen, die also groß vermarktet werden. Ja, und dann gibt's noch einen Tag mit Fragen und Antworten, und dann gibt's noch einen Anschlusstag, wo nur über das Thema Integrität Podcasts ausgestrahlt werden. Am Abend gibt's dann einen Masterclass zum Thema 7 Schritte auf dem Weg zur Integrität. Das war's.
Ja, sehr weit gefächert.
Ne, also es ist nicht nur so, also wir hauen auf ein paar Leute drauf, sondern es ist wirklich auch dann den ganzen Strauß aufgemacht. Und eben auch andere Themen angesprochen, eben weil eben diese spirituellen Scharlatane, dieses Thema Rechte in der esoterischen Szene oder in der spirituellen Szene, ein großes Thema. Ich hatte beim letzten Kongress zum Beispiel jemand, der sich als Speaker noch beworben hatte, eine Woche vorher. Und meinte, er wäre Meditationslehrer und hätte schon an einigen Kongressen gesprochen. Und als ich ihn dann gegoogelt habe, war das jemand von den Reichsbürgern. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, das passt jetzt nicht so wirklich.
Ja, ich habe noch ein Thema, wo du vielleicht auch persönliche Erfahrungen hast. Wie ist es mit Lehrern, die nicht mehr in ihrem Körper sind? Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ein Ramana-Buch auch einiges ausgelöst hat bei mir. Ich würde sagen, eine Herzöffnung. Du sprichst ja auch vom Buddha. Hast du auch Erfahrung mit nicht mehr lebenden Meistern? Und ich meine, bei denen ist ja wohl der Vorteil, dass die einen nicht mehr ausnutzen können, ne?
Ja, kann man so sagen, kann man so sagen. Ja, also ich kann mal meine Story zum Besten geben, und ich finde mich eigentlich ganz, ganz, ganz nett, wie ich zum Buddhismus gekommen bin. Ich habe in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, eine Ausbildung in NLP gemacht, NLP Business Master. Und da machte man so Visualisierungen. Und da hatte ich eine Frau, die mich geführt hat, und die war hellsichtig. Das heißt, die hat tatsächlich gesehen, was ich in meiner Visualisierung gesehen habe. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann in meiner Visualisierung eine Person, und ich dachte, na, die kenne ich nicht, die passt hier gar nicht hin. Hab die weggeschoben und sagte, nee, nee, die ist wichtig, ich hol die mal zurück. Dann habe ich die zurückgeholt, und dann konnte ich die nicht einordnen und habe dann gedacht, damals war ich so ein bisschen auf dem Indianerpfad, und ich habe gedacht, das wäre ein alter indianischer Häuptling gewesen. Und dann ist lange Jahre, habe ich ein bisschen mich mit dem auseinandergesetzt, lange Jahre nichts passiert. Und dann bin ich irgendwann Mitte der 90er, oder ich muss weiter anders, 10 Jahre später habe ich dann einen Vortrag gehört von meinem Lehrer Sokya Rinpoche. Und da kam das Bild wieder, was ich eigentlich vergessen hatte. Und dann habe ich mir das gedacht, da muss ich mal gucken, wie der aussieht. Nee, das war er nicht. Und dann ist mir nochmal Jahre später das Buch von Sokya Rinpoche in die Hände gefallen. Und da habe ich gesehen, dass das sein Lehrer war, den ich 1991 in der Visualisierung gesehen habe. War ganz klar, den habe ich da in der Visualisierung gesehen, und es war wie ein Ruf. Und der ist einen Monat später, glaube ich, sogar gestorben. Also nachdem ich den in der Visualisierung gesehen habe. Und dann war irgendwie auch direkt eine Herzverbindung zu meinem damaligen Lehrer da. Und witzigerweise war ich tatsächlich 95, hatte mich eine Freundin gesagt, ah, du bist interessiert doch für Buddhismus, geh mal da und dahin. Da ist ein toller Lehrer. Und das war der Vater der Reinkarnation des verstorbenen Dilgo Khyentse Rinpoche, den ich gesehen hatte. So, das heißt, ich habe also eine sehr intensive Beziehung zu dieser Linie gehabt. Und das hat mir den Weg der Hingabe vollkommen geöffnet. Und da habe ich meinen Zugang zur Spiritualität eben durch diese Hingabe gefunden. Und ja, weil du gefragt hast, auf verstorbene Lehrer, was für Auswirkungen können die haben? Ja, und ich habe dann tatsächlich nachher auch ein paar andere Erfahrungen gehabt, aber nie im Kontext, dass ich praktiziert hätte, sondern einfach so, als ich in der Natur war oder als ich mal einen eigenen Retreat mit mir selber gemacht habe, da habe ich dann Erfahrungen gemacht, aber nie auf dem Kissen selber.
Ich würde also auch sagen, wenn man sich angezogen fühlt, angesprochen und Resonanz zu einem nicht mehr lebenden Lehrer hat, sollte man dem ruhig nachgehen.
Ja, ziemlich sicher. Also ich meine, meine Geschichte beweist es ja sehr schön, finde ich. Also viele Leute, die sagen, wow, das ist ja so eine richtige Gänsehautgeschichte, wie du da hingezogen und hingerufen wurdest. Und ja, nachher war dann halt die Enttäuschung auch umso größer, ne? Das ist halt die andere Seite der Medaille. Aber letztendlich, ja, ist es halt so, ne?
Ja, ich finde die Aussage gut, die man ab und zu hört, dass also nicht Meister oder Lehrer, die nicht mehr im Körper sind, dass die einen oft den Weg ebnen zu einem lebenden Meister. Also das hört man
Ja.
oft und das kann auch eine ganz wichtige Phase sein. Ne?
Ja, glaube ich auf jeden Fall, weil so kann man natürlich in Zoom kommen und meine Geschichte beweist ja eigentlich auch, wie man eben von durch einen Kontakt oder durch ein Erlebnis mit einem verstorbenen Meister dann seinen eigenen Lehrer finden kann tatsächlich, also wie man dahin geführt wird. Und das ist ja immer, wenn man so weit ist, dann wird der äußere Lehrer auch auftauchen, ja. Und dann ist ja die Aufgabe, so sagt man im Buddhismus, und dann ist halt die Aufgabe des äußeren Meisters einen zum inneren Lehrer zu führen. Und das muss ich sagen, hat bei mir also auch stattgefunden. Also ich war nachher nicht mehr so abhängig von meinem Lehrer, wie ich das am Anfang war. Also ich bin auch zum Buddhismus gekommen in der Phase, wo ich selber relativ bedürftig war, ja. Also ich habe dann immer, ja, ich war halt bedürftig. Und irgendwann habe ich dann ganz anders praktiziert. Also ich habe immer praktiziert mit, oh, ich möchte, bitte macht mich heil und macht mich ganz und macht mich sonst was. Und nachher habe ich einfach so aus einer Fülle heraus praktiziert. Das war eher ein Geben, wenn ich meine Sadhanas gemacht habe und nicht mehr eine Sache, um etwas zu empfangen, um was zu bekommen.
Und manche Leute brauchen gar keinen Lehrer, ne? Die kommen da einfach so hin.
Ja, im Buddhismus sagt man nein, ne? Im Buddhismus sagt man, du brauchst einen Lehrer. Aber ich will das auch nicht abschließend sagen, das ist nicht für jeden der richtige Weg. Ich denke, spontan kann man Erleuchtung erlangen, aber die Frage ist, kommt man dann damit auch zurecht? Oder Erleuchtung, das wird ein großes Wort, ja. Ich kann meine Samadhi-Erfahrung machen oder wie man immer sie nennen möchte. Aber ich kenne Beispiele von Leuten, die die Erfahrung gemacht haben und nachher komplett verwirrt waren, monatelang gebraucht haben, bis sie aus dieser Erfahrung wieder auf den Boden ankamen, das zwar als sehr blissful erfahren haben, aber letztendlich doch einen ziemlich harten Weg auch gegangen sind, wieder zurückzufinden in ein normales Leben, oder? So, und da
Vielleicht sucht
kenne ich.
man sich danach einen Lehrer, ne? Habe ich so das Gefühl, dass dann doch noch oder zumindest Leute auftauchen, die so ähnlich ticken, die das auch
Ja.
erfahren haben und die Resonanz ist dann da, und dann kann man da drüber sprechen irgendwie oder sich austauschen.
Ja, in dem konkreten Fall, wo ich jetzt gerade dran denke, die hatte dann nachher auch tatsächlich einen anderen Lehrer gefunden, der ihr das alles einordnen konnte und der ihr dann geholfen hat, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Ja.
Oder erklärt, was überhaupt so.
Was passiert ist, ja,
Ja.
und wie sie damit umgehen kann. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch, also auch so eine Sache, wo man sagen muss, dass die war bei einem Retreat. Und hat die Erfahrung gemacht und dann hat das Team das nicht gemerkt, was mit ihr los ist und hat sie nach Hause entlassen und sie sagt, sie wisse eigentlich gar nicht, wie sie nach Hause gekommen sei, weil sie so out of space eigentlich war. Und das ist natürlich dann auch mit Fragezeichen zu bewerten.
Space, ja.
Ja, dass ein Team nicht merkt, dass ein Teilnehmer so abdriftet das, denke ich, müsste eigentlich bemerkt werden und da müsste dann auch interveniert werden, auch wenn derjenige jetzt gar nicht weiß oder nichts sagt, ich brauche jetzt Hilfe, weil die wusste gar nicht, dass sie Hilfe brauchte. Die fand den Zustand ja eigentlich auch ganz klasse, aber eben nicht wirklich lebensfähig, auf gut Deutsch gesagt. Und zum Beispiel. Und es gibt ja auch Fälle, die werden natürlich dann groß durch die Presse geschleift, wo Leute nach so einem Retreat irgendwie in eine Psychose abgedriftet sind. Ja? Und das sind Einzelfälle sicherlich, aber zeigt eigentlich, dass es eben passieren kann und dass das eben gut gehalten werden muss, so eine spirituelle Erfahrung oder ein spirituelles Retreat, wo es um spirituelle Weiterentwicklung auch geht. Ja.
Ja, da müssen wahrscheinlich sogar die Psychiater geschult sein, zu wissen, wenn da wirklich jemand landet, der sich irgendwie anders offen fühlt oder so, was da los ist, ne? Die wissen das wahrscheinlich nicht.
Korrekt. Das ist oft so, dass sie das gar nicht wissen. Und es gibt tatsächlich eine spirituelle Krisenberatungsstelle in Süddeutschland, ein Institut, die darauf spezialisiert ist, auf Krisenintervention nach spirituellen Zusammenbrüchen oder Zusammenbrüche muss man es wohl nennen. Das gibt's. Aber das kann durchaus passieren, wenn man zu einem normalen Psychiater oder Psychologen geht, dass der das gar nicht einordnen kann. Und wie das bei uns dann halt ist, so schnell eine bipolare Störung draufgeknallt wird oder ja, Tabletten und dann weg, ne? Und das ist kann passieren, ne? Aufpassen, also.
Ja, und auf einer tieferen Ebene ist es auch irgendwie das, was passiert.
Ja, auch da wieder kann man wieder sagen, ja, dass den Weg, der war jetzt halt vielleicht für dich bestimmt und du musstest diese Erfahrung machen in dieser Dramatik, Anführungszeichen, damit du daraus etwas lernen konntest. Ja, manche Leute müssen beim Aufwachen mehr durchgerüttelt werden als andere. Ja, also einige würden sagen, ja, gehe ich wieder zurück zu meinem normalen Business. Aber wenn der eigene Weg halt vorbestimmt ist, und da bin ich der festen Meinung, dass das vorbestimmt ist, dass das nichts ist, was man sich selber aussucht, das ist vorbestimmt, dann muss ich halt diese drastische Erfahrung machen und dann muss es halt zu so einer drastischen Cut kommen, zu so einer Krise. Aber darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Kongress.
Alles klar. Danke.
Da wird es auch um spirituelle Krisen gehen, auf jeden Fall.
Ja, noch eine kurze Frage. Wie findest du den Gedanken, dass bei jedem spirituellen Event oder was irgendwie auch ein Narr dabei sein soll, der quasi auch ja parodiert oder ja, dass irgendwie auch es gut ist, wenn der Humor irgendwie erhalten bleibt.
Naja, ich hast mich jetzt vielleicht das zweite Mal bei einem Interview erlebt. Also ich glaube, Humor kommt bei mir eher nicht zu kurz. Also ich muss, ich selber bin ein humorvoller Mensch und deswegen, das ist ja ein relativ schweres Thema, aber man kann es eben auch auf nicht eine so ganz schwere Art präsentieren. Und ich hoffe, das gelingt mir. Beim letzten Kongress war ja jetzt auch nicht so ein sexy Thema, ne, wo es um spirituelle Schattenseiten ging, aber da hat man mir das attestiert, dass das geklappt hat. Und tatsächlich habe ich jemanden im Kongress, wo sich das Interview in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als man vermuten könnte. Und das hat mir aber auch total gut gefallen und man hat auch gemerkt, dass wir einen richtig guten Draht haben. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist. Dafür muss man bitte den Kongress gucken. Die Ausstrahlung ist ja gratis, die Interviews sind gratis. Aber ich finde es eine gute Idee, finde ich auch ein guter Gedanke, ja. Vielleicht müsste ich mir beim nächsten Kongress auch wirklich na, jemand genau dafür einladen. Hier hat es sich ergeben. Im ersten Kongress hatte ich niemanden, aber ich glaube, ich habe es mit Humor präsentiert. Und im nächsten Kongress könnte man das vielleicht mal planen, obwohl, wenn es dann geplant ist, ist es ja manchmal auch nicht so dolle. Aber ich bin da auf jeden Fall für offen, ja. Und ich bin auch immer offen für Leute, die mir widersprechen, die sagen, nee, so sehe ich das nur gar nicht, weil nur daraus kann sich ja auch eine Diskussion entspannen. Wenn wir alle da sitzen und nur konvergent nicken und sagen, ja, so ist es, so ist es, so ist es, das ist ja langweilig für die Zuschauer, ne? Und wir haben einige kontroverse Diskussionen tatsächlich, also so ist es nicht.
Ja, also was du über den Kongress sagst, hört sich alles andere wie langweilig an. Und ich hoffe, unser Interview war auch nicht langweilig.
Keinesfalls, keinesfalls.
Gut, dann, oder hast du noch einen bestimmten Punkt oder Themen?
Nein, ich lade die
Ja.
Leute halt nur zum Kongress ein. Wie gesagt, der ist gratis, natürlich gibt es Kongresspakete und wir freuen uns, wenn jemand die Kongresspakete kauft. Aber ansonsten geht es wirklich darum, das Wissen weiterzugeben. Es gibt eine Broschüre, wo diese ganzen Abzockerstrategien drin sind. Die ist gratis, die kriegt jeder, der sich beim Kongress anmeldet. Und da kann man auch ganz viel drin nachlesen. Und die wird nach dem Kongress, wie beim letzten Kongress, auch überarbeitet mit Erkenntnissen aus dem Kongress, weil die habe ich ja vor dem Kongress geschrieben. Und dann gibt es noch mit Erkenntnissen vom Kongress, wird die nachher nochmal neu aufgelegt und dann kann man die auch bekommen.
Und die Interviews sind einen Tag frei
Genau,
zugänglich.
24 Stunden, ne? Immer 18 Uhr bis zum nächsten Tag 18 Uhr. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen Replay-Tag, der dann irgendwie am 7. Dezember wahrscheinlich stattfindet, irgendwie so. Ja.
Replay heißt, wo man auch wieder
Also wo man nochmal alle
nachschauen
Interviews an einem Tag gucken kann, was man noch verpasst hat und dann nochmal
kann.
nachschauen kann, was man gucken möchte, ohne das Kongresspaket zu kaufen.
Gut, dann ganz herzlichen Dank für
Danke
deine
euch.
Info. Ja,
Danke
hat
dir.
Spaß gemacht und toi, 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 viel
Gleichfalls.
Erfolg mit deinem Kongress.
Ich
Ja.
danke euch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Und ciao.